Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem vielfach gelobten Debüt Orchidee und Wespe der Irin Cullen Hughes. Und zu Beginn mit einem anderen Buch, das bemerkenswert ist und das zudem weltweit für Furore gesorgt hat. Es geht um drei Frauen der US-amerikanischen Autorin und Journalistin Lisa Tadeo. 1980 wurde sie geboren, sie ist aufgewachsen in New Jersey, schrieb zunächst Reportagen und Erzählungen, die zwar in Anthologien erschienen sind, von Kollegen und Kolleginnen aber schnell als herausgehoben erkannt und gefeiert wurden. Für ihr Debüt Drei Frauen reiste Tadeo mehrmals durch die USA, um sich mit einer Vielzahl von Frauen über deren Begehren und Beziehungsverhältnisse zu unterhalten. Als dann Drei Frauen vergangenes Jahr in den Vereinigten Staaten erschien, wurde es auf Anhieb ein Erfolg und stand wochenlang ganz vorn auf den Bestsellerlisten der New York Times, ebenso auch auf der Liste der britischen Sunday Times. Der Piper Verlag bewirbt Tadeos Geschichte als, Zitat, Buch der Stunde über weibliche Sexualität zwischen Lust und Macht. Zitat Ende. Am gestrigen Montag ist Drei Frauen auf Deutsch erschienen, allerdings bereits zuvor unter Missachtung der sogenannten Sperrfrist vom Spiegel und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und zahlreichen anderen Zeitungen besprochen worden. Ob der Hype um das Buch gerechtfertigt ist und Drei Frauen auch hierzulande zu einem Bestseller wird, gehört zu den Fragen, denen sich Gerrit Bartels in der nun folgenden Besprechung annähert.
Sie tragen Allerweltsnamen, sie leben in unterschiedlichen Gegenden der USA, sie gehören unterschiedlichen Generationen an, sie kommen aus unterschiedlichen Milieus. Und sie sind, wie es der Titel von Lisa Tadeos Buch schlicht und effektiv verheißt, Three Women, drei Frauen. Maggie, Lina und Sloane heißen diese drei Frauen. Tadeo hat sie nicht gezielt aufgesucht, sondern eher zufällig getroffen bei ihren Reisen durch die gesamten Vereinigten Staaten. Aufgebrochen war die 1980 in New Jersey geborene Autorin, um jüngere und ältere Frauen kennenzulernen und grundlegende Wahrheiten über das weibliche Begehren in Erfahrung zu bringen. Tadeo will vom Feuer und vom Schmerz der weiblichen Lust erzählen. So hat sie es im Vorwort ihres Buches formuliert. Da ist also Maggie aus West Falls, North Dakota. Sie ist die jüngste der drei Frauen und lebt in relativ soliden Verhältnissen. Ihre Eltern sind zwar beide Alkoholiker, aber funktionieren im Alltag und gehen liebevoll mit ihrer Tochter um. Maggie verliebt sich in einen ihrer Highschool-Lehrer.
Und doch ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich schon länger etwas zwischen ihnen entwickelt hat. Seit der 9. Klasse ist da etwas entstanden. Mit jedem Gespräch an seinem Pult, mit jedem gut gemacht von ihm, mit jedem süßen Shirt, das sie, und mit jeder neuen Krawatte, die er getragen hat. Mit jedem Rat, jedem Scherz, jeder Nachricht im Chat ihres Debattierclubs. Jedem Mal, wenn jemand anderes etwas Dummes gesagt und sie spöttisch gegrinst und er geschmunzelt hat. Jedem Mal, wenn ihre Mutter oder ihr Vater betrunken oder seine Frau nörgelig gewesen ist. Etwas ist zwischen ihnen gewachsen.
Maggie und ihr Lehrer haben schließlich das, was man eine Affäre nennen muss. Nachdem er sie beendet hat, zeigt sie ihn ein paar Jahre später wegen der Verführung einer Minderjährigen an. Den Prozess gegen ihn verliert sie. Dann ist da Lina, eine Hausfrau in ihren mittleren 30ern aus einer kleinen Stadt im Süden Indianas. Sie wird von ihrem Mann seit über 10 Jahren weder geküsst noch überhaupt berührt und trifft sich nun regelmäßig mit einem Jugendfreund zum Sex. Und schließlich ist da Sloane, eine Frau Anfang, Mitte 40. Sloane kommt aus einem gut situierten, reichen Haus und betreibt mit ihrem Mann Richard erfolgreich ein Restaurant auf Rhode Island. Beide lieben sich, auch nach vielen gemeinsamen Ehejahren noch. Und ihren besten Sex haben sie, wenn jemand anderes dabei ist, zu dritt, meistens ein weiterer Mann.
Richard wählte den Mann aus. Er erwähnte jemanden, mal im Bett, mal beim Café, wenn die Kinder schon in der Schule waren. Sloane konnte sich an den Inhalt dieser Gespräche nie erinnern. Sie lehnte selten ab. Manchmal war sie überrascht von bestimmten Männern, die Richard für sie ausgesucht hatte, aber meistens leuchtete ihr seine Wahl ein. Normalerweise löste der andere Mann weder in die eine noch in die andere Richtung etwas in ihr aus. Aufregend war einfach, dass ein Dritter mitmachte. Immer sahen sie gut genug aus, waren nett genug und intelligent genug. Nichts, was ihr auf den Magen geschlagen hätte. Doch sie selbst hätte sich diese Männer nicht ausgesucht. Alle Dreier gingen auf Richards Initiative zurück. Sie stellte sich in den Dienst seiner Vorlieben, auch wenn sie es ebenfalls genoss. Ging es um Sex, tat sie selten etwas nur für sich allein. Außer einmal, da war sie kurz davor gewesen.
Lisa Taddeo erzählt im steten personalen Wechsel, wie Maggie, Lina und Sloane mit ihren Männern umgehen, wie sich ihre Liebschaften entwickeln. Sie erzählt aber auch von der Kindheit und Jugend der Frauen, von ihren ersten sexuellen Erfahrungen und was sie sonst für ein Leben führen. Maggie beispielsweise hatte auf Hawaii schon als 15-16-Jährige eine Beziehung mit einem 40-jährigen Kubaner. Lina ist als junges Mädchen von 3 Mitschülern vergewaltigt worden. Und Sloane kämpft seit ihrer Jugend mit einer Magersuchtserkrankung. Im Fall von Lina und Sloane hat Taddeo die auktoriale Erzählperspektive gewählt. Im Fall von Maggie häufiger auch die zweite Person Singular, das anschmiegsame Du. Das hat womöglich damit zu tun, dass Maggies Leben ein sowieso öffentliches geworden ist, die Einfühlung eine ungleich schwerere ist. Der Prozess gegen den Lehrer war ein mediales Spektakel. Er hat Maggie zu einer prominenten Figur gemacht. Nicht zuletzt das dürfte dem Erfolg von Taddeos Buch in den USA zugute gekommen sein. Der Gerichtsprozess nimmt im Verlauf von 3 Frauen den meisten Raum in der Maggie-Erzählung ein. Dabei dokumentiert Taddeo gut, wie schwer es ist, einen Mann der Verführung Minderjähriger zu überführen, der, wie dieser Lehrer, in seinem Heimatort beliebt und überaus gut beleumundet ist. Und das trotz eindeutiger Hinweise wie eine Buchausgabe mit zahlreichen Liebesschwüren von ihm auf gelben Post-its. Trotz nachgewiesener stundenlanger Telefonate zwischen den beiden. Die MeToo-Debatte hat vieles in Bewegung gebracht. Doch die Widerstände sind nur schwer zu überwinden. Man ahnt bei der Lektüre der Maggie-Passagen, was für eine langwierige, quälende und beschwerliche Angelegenheit der Prozess gegen Harvey Weinstein werden wird, der letzte Woche begonnen hat. Am Ende schreibt Taddeo über Maggie:
Ich lernte sie als eine Frau kennen, der man ihre Sexualität und ihre sexuellen Erfahrungen auf schreckliche Weise absprach.
Es zeichnet diese Frauenporträts aus, wie differenziert sie zum Teil sind, wie gut die Psychogeografie der Frauen zu erkennen ist. Alle drei wissen genau um ihre Herkunft, um ihre familiäre Problematik. Und alle drei Frauen vermögen gut zu reflektieren, wie sie in ihre jeweiligen Liebesgeschichten hineingeraten sind. Manchmal wirkt der formend erzählende Zugriff von Lisa Taddeo allzu stark. Die Autorin hat mit den Frauen gesprochen, hat ihre SMS, Mails und Chatverläufe in den sozialen Medien gelesen und daraus ein erzählendes Sachbuch gemacht. Manche Passagen lesen sich gar wie ein Roman. Problematischer ist, dass das Dasein von Maggie, Lina und Sloane ein nicht gerade gelungenes, glückliches, erfülltes ist. Als Buch der Stunde über weibliche Sexualität zwischen Lust und Macht bewirbt der deutsche Verlag Taddeos Buch und vermittelt den Eindruck, als hätten die drei Frauen stets die Wahl gehabt. Aber man muss doch fragen, war sich Maggie wirklich ihrer eigenen Macht bewusst, als sie sich in den Lehrer verliebt hat, so wie Taddeo das suggeriert? Zumindest Lina ist sich hin und wieder ihrer sexuellen Macht bewusst. Sie wirkt enorm glaubwürdig in den Momenten, in denen sie unbedingt ihre Lust befriedigt haben möchte. Und doch weiß Lina nach jedem Treffen mit ihrem Liebhaber, wie abhängig sie ist, wie wenig dieser daran denkt, Frau und Kinder zu verlassen. Und Sloane plagt sich mit schweren Schuldgefühlen. Die Ehefrau einer der Männer, mit der sie und ihr Mann Sex hatten, setzt sie unter Druck und klagt sie moralischer Verfehlungen an. Auch hier muss die Frage gestellt werden, worin Sloanes Macht eigentlich besteht. Sie hat zwar Spaß an den Dreiern, tut das alles jedoch primär ihrem Mann zuliebe. Wirklich souverän und selbstbestimmt wirkt keine der drei Frauen. Von weiblicher, gar betont feministischer Selbstermächtigung kann man hier nicht sprechen. Was überwiegt, sind persönliche Tragik, Schuldzusammenhänge, unerfüllte Sehnsüchte und viele seelische Schmerzen. Die Männer beherrschen das Geschehen. Das bestätigt auch Taddeo.
In den Geschichten jedoch, in denen sich das Begehren nicht steuern ließ, in denen das begehrte Objekt das Geschehen beherrschte, fand ich den größten Zauber und den größten Schmerz. Es war ganz so, als würde jemand auf einem Fahrrad rückwärts treten. Derselbe aussichtslose Kampf, an dessen Ende sich eine völlig neue Welt offenbart.
Eine Offenbarung ist der Blick in diese schicksalhafte, mitunter klaustrophobische Welt nicht gerade. Nachvollziehbar sind die Motivationen der drei Frauen allemal. Ihre Leiden, ihre dem Begehren geschuldeten Ich-Auflösungen. Doch so gut diese drei Porträts erzählt sein mögen, so gut sich Lisa Taddeo in ihre drei Frauen einfühlt. Am Ende überwiegt der Eindruck, es bei Maggie, Lina und Sloane mehr mit Frust und Ohnmacht als mit Lust und Macht zu tun zu haben.
Sagt Gerrit Bartels über Lisa Taddeo, drei Frauen aus dem amerikanischen Englisch von Maria Humitsch, Piper Verlag München, 413 Seiten, 22 Euro. Nach ihrem Masterabschluss an der Queen's Universität von Belfast ging die Irin Carolyn Hughes nach Neuseeland. Dort arbeitete sie eine Zeit lang für den Internetgiganten Google, ehe sie begann zu schreiben und mit einem vielbeachteten Gedichtband erfolgreich debütierte. Nun ist im Göttinger Steidl Verlag ihr erster Roman unter dem Titel Orchidee und Wespe erschienen, in dem Hughes die Geschichte einer jungen, passionierten Lügnerin erzählt, die mit aller Macht aus der Enge ihrer von falschen Vorstellungen geprägten Familie ausbricht. Peter Henning stellt den Roman vor.
Es ist eine Geschichte übers Lügen und Verschleiern und was dieses ständige Vernebeln mit ihren Protagonisten macht. Die Figuren in Keelan Hughes, bemerkenswertem Debütroman, Orchidee und Wespe, verzerren oder verbiegen die Wahrheit hier ein bisschen und nehmen es da nicht so genau mit ihr, um sich die anderen vom Hals zu halten oder um der wirklichen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Im Zentrum steht die ebenso widerspenstige wie charismatische Gail Foss. Eine trotz ihrer Jugend, sie ist zu Beginn der Erzählung noch keine 15, bereits vielfach in sich gebrochene Widerständlerinnenfigur. In ihrer komplexen Charakterstruktur erinnert Gail an Raymond Queneaus juvenile Heldin Zazie aus dessen wohl berühmtestem Roman Zazie in der Metro. Denn ähnlich wie Queneaus nasforsche Heldin, die sich in Paris der endenden 1950er Jahre nicht sehnlicher wünscht, als einmal im Leben Metro zu fahren, woraufhin dann ausgerechnet an dem dafür vorgesehenen Wochenende sämtliche Bahnlinien bestreikt werden, besticht auch Gail von Anfang an durch ihr erfrischend vorlautes, kapriziöses Wesen. So erklärt sie ihrem verdutzten Vater Jarleth, als sie das erste Mal ihre Regel bekommt.
Zu deiner Information, Dad, ich habe die Frauengrippe. Die Maler im Keller. Bei mir ist was undicht. Der Vesuv bricht aus. An der Straßengabelung steht die Ampel auf Rot. Verstehst du?
Die Fösses, das sind Gail, ihr an Epilepsie leidender Bruder Guthrie, ihre Mutter Siv, die als Chefdirigentin des National Symphony Orchestra Dublins leitet, und ihr Mann, der Banker Jarles, über den es charakterisierend heißt.
Jarleth interessierte sich für Technologie. Er pflegte Umgang mit Leuten von Google und abgesehen von Essen, strapazierfähiger Kleidung und Urlaub, waren technische Geräte das Einzige, worin er sich freigebig zeigte.
Weil Jarleth häufiger geschäftlich auf Reisen ist, als es der längst ohnehin fragil gewordenen Familienkonstruktion guttut, geht jeder der anderen bald seinen eigenen, familienabgewandten Passionen nach. Gail dreht, geschäftstüchtig, wie sie schon als Teenager ist, ihren Schulfreundinnen Läuseeier und Jungfrauenkapseln an, um an Geld zu kommen. Guthrie, künstlerisch begabt, aber durch und durch labil, lebt plan- und ziellos in den Tag hinein, geschüttelt von immer neuen Anfällen. Und Ziv, ihre Mutter, zieht sich ganz in die Welt ihrer Partituren und Konzertreisen zurück, bis Jarles die Familie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 verlässt und das ohnehin wenig haltbietende Konstrukt darüber endgültig zerbricht.
»Mom«, sagte sie, »was ist Gail? Glaubst du, das ist der absolute Tiefpunkt?« Sif bekam einen Hustenanfall, den sie als ein überraschtes Lachen zu maskieren versuchte. Aber er endete damit, dass sie an diesem Moment ihres Lebens, an seiner nicht herunterzuschluckenden Substanz, halb erstickte. Während ihre Mutter versuchte, wieder Atem zu bekommen, schaute Gail auf das Eichenholzparkett, das sich überall bog, besonders am Kamin, wo der Sapper von Klarinettenstunden durch die Dielenbretter getröpfelt war und sich irgendwo verloren hatte, und bald zum Erkerfenster, wo auf verkehrte Weise der fluoreszierende maledivische Himmel einsickerte. Zu guter Letzt antwortete Sif, und zwar mit einer Frage, »Woher soll ich das wissen?«
So ist es allein Gail, die im Gegensatz zu den anderen nicht bereit ist, die neu entstandene Situation reglos hinzunehmen. Und so fasst sie einen Entschluss, indem sie sich sagt,
nein, sie hatte keine Lust mehr, dieses Kind zu sein. Darauf hatte sie keine Lust mehr. Ihr Aussehen und ihre Empfindungen stimmten nicht länger überein.
Gail fasst den Plan, nach England zu gehen, um dort ein College zu besuchen. denn sie will mehr, als sich bloß in den scheinbar biografisch festgefügten Begrenzungen ihres Lebens einzurichten. Um dieses Vorhaben zu realisieren, sind ihr fast jede List und jedes Mittel recht. Denn was für sie über allem steht, ist der Wunsch, nicht länger von anderen abhängig, sondern stattdessen frei zu sein. An dieser Stelle nun wendet sich Keelan Hughes vor allem Gales weiterem Lebensweg zu. Sie beschreibt ihn als Geschichte einer jungen Frau, die es sich selbst auferlegt, quasi über Nacht erwachsen zu werden, um zu überleben. Und die nicht gewillt ist, sich von irgendwem von der Umsetzung ihres Planes abbringen zu lassen. So hebt die wechselvolle Chronik einer buchstäblichen Selbsterfindung an, in deren Verlauf Gale sämtliche Register ihres betrügerischen Talents zieht, um an jenes Geld zu gelangen, von dem sie glaubt, sich damit dauerhaft ihre Unabhängigkeit von den anderen erkaufen zu können. Sie reist mit einer Handvoll Gemälde ihres Bruders im Gepäck nach London, fest entschlossen, seine Arbeiten führenden Galeristen als Werke eines auratischen, jungen, von wiederkehrenden Anfällen gepeinigten Genies anzubieten. Als tatsächlich eine größere Galerie Interesse zeigt und ihr darüber hinaus sogar eine Ausstellung der Gemälde in Aussicht stellt, heuert sie kurzerhand einen Fälscher an, der weitere 10 Gemälde im Stil ihres Bruders anfertigt.
»Noch etwas«, sagte M., »wir brauchen eine Porträtaufnahme.« »Des Künstlers?« M. reibt seine Fingerknöchel grob in seinen rötlichen Bart. »Hören Sie, ich will nicht ausbeuterisch erscheinen, aber wenn Sie ein Foto von ihm haben...« M. hält inne. Er wirkt unruhig. »Ach, vergessen Sie es.« Seine Augen heften sich an den Saum von Gales Rock. »Was?« fragt Gale. »Während er einen Anfall hat?« »Vergessen Sie es. Ich hab's nicht ganz durchdacht.« »Nun«, sagt Gale zögernd, »haben Sie an so etwas gedacht?« Sie hält ihnen das Handy hin und alle 3 Zielpersonen stürzen sich auf das elektronische Bild, als wären die Pixel ein Misonabim. Die aufgeschlitzte Leinwand von Guthries Gesicht, die Aufnahme, die sie in der Nacht, als er seinen Zahn verlor, gemacht hatte, bevor er den Kopf von ihrem Schoß hob.
Bildhaft entrollt uns die 1985 in Galway geborene Keelan Hughes Gales weiteren Weg hin zu der Person, die sie sich vorgenommen hatte zu sein. Eine am Ende zwar irgendwie freie, tatsächlich aber alleine dastehende junge Frau, von der es heißt, manchmal vergisst Gale, wem sie welche Lügen erzählt hat und die aus allen ihr angetragenen sozialen Bindungen geradezu reflexartig flieht. So auch aus der zu der an ihr interessierten Harper. Aus diesem Dilemma vermögen sie selbst die mit dem Verkauf der Bilder eingenommenen mehrere 100.000 Euro nicht zu befreien. So bleibt sie, was sie immer war. Eine kleine, kapriziöse Lügnerin, die andere mit ihrem quecksilbrigen Wesen zu beeindrucken und zu manipulieren vermag, zu wirklicher Nähe aber nicht fähig ist, weil sie im entscheidenden Moment lieber lügt, als sich zu bekennen. Orchidee und Wespe ist ein stellenweise mitreißend erzählter Roman, der sowohl als Coming-of-Age-Geschichte funktioniert, als auch als kluge Meditation über eine dysfunktionale irische Familie dieser Jahre, die an den falschen Vorstellungen, die ihre Mitglieder sich jeweils von sich machen, zerbricht. Gale, der man gerne durch das Labyrinth ihrer angestrebten Selbstentfaltung folgt, gewinnt auf ihrem Weg dorthin immer wieder anschaulich Kontur. Wirklich nah aber kommt man ihr nicht, trotz allem sprachlichen Aufwand, den ihre Schöpferin diesbezüglich betreibt.
Peter Henning über Keelan Hughes, Orchidee und Wespe aus dem Englischen von Sarah Hickey und Hans-Christian Oeser. Steidel Verlag Göttingen, 416 Seiten, 28 Euro. Heute wurde vermeldet, dass 240 Bücher im Rennen stehen um den erstmals ausgeschriebenen deutschen Sachbuchpreis. 152 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hätten Vorschläge für die mit insgesamt 42.500 Euro dotierte Auszeichnung eingereicht, teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels am heutigen Dienstag mit. Der Börsenverein gründete im vergangenen Jahr die künftig jährlich verliehene Auszeichnung als Pendant zum Deutschen Buchpreis für einen deutschsprachigen Roman. Der Sachbuchpreis wird am 16. Juni im Berliner Humboldt-Forum verliehen. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Minensuche im Meer, neues Projekt zum Aufspüren von Munitionsaltlasten. Neue Bücher spüren wir für Sie wieder auf morgen ab 16:10 Uhr. Die Moderation gleich hat Uli Blumenthal und hier verabschiedet sich Jan Drees.